Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier beim blauen Sofa der Frankfurter Buchmesse am ersten Tag. Und Platz genommen bei mir hat jetzt Bundespräsident Joachim Gauck. Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident.
Dankeschön.
Wir sitzen hier wenige Tage, bevor sich die Öffnung der Mauer wieder jährt, aber die Voraussetzungen für den 9. November vor 30 Jahren, die Voraussetzungen mit allen Konsequenzen wurden vor 30 Jahren im Oktober geschaffen, haben Sie immer gesagt. Zuerst kam der Mut zur Freiheit und dieser Mut hat die Einheit erst möglich gemacht. Wie meinen Sie das?
Ja, wir könnten das in eine Kurzformel packen und sagen, vor der Einheit kam die Freiheit. Und ohne dass Menschen aufgestanden wären und auf die Straße gegangen wären, wäre ziemlich wenig passiert oder es wäre viel später passiert. Ich sage immer an diejenigen gerichtet, die sagen, das war ja nur eine Implosion. Naja, dann hätte Kuba auch implodieren müssen, denn den Menschen in Kuba ging es bedeutend schlechter als den Menschen in der DDR. Dort war aber keine kritische Masse auf der Straße mit dem Slogan, wir sind das Volk. Und wir müssen immer als Deutsche voller Freude auf solche Freiheitsdaten gucken, weil wir haben nicht so viel davon in unserer Geschichte. Und da denken wir an die Plauener im Vogtland, die schon am 7. Oktober mit 15.000 Leuten, sollten sie eigentlich den Republikgeburtstag feiern, 7. Oktober, und sie haben aber gegen das Regime demonstriert. Und in Berlin war im großen Jubelfest, waren die Dissidenten da und haben nach Gorbatschow gerufen und haben ihren Protest gezeigt. In Dresden war mächtig was los. Also die Leute spürten jetzt oder nie. Und diese Bewegung hat dann dazu geführt, dass irgendwann die Mauer von innen nach außen umgekippt ist. So muss man sich das vorstellen.
In Rostock, wo Sie Pfarrer waren, war die Montagsdemonstration ja am Donnerstag.
Jo.
Der 9. November war ein Donnerstag. Wie haben Sie das erlebt?
Naja, der 9. November fiel eben in Rostock auf den Demotag. Wir haben Donnerstag gewählt, weil die Kommunisten nicht nur am Montag sich Sorgen machen sollten. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Mecklenburger brauchen immer ein bisschen länger Zeit, bis es bei ihnen losgeht. Aber wir haben es dann auch geschafft, auf die Straße zu kommen. Und so war ich am Donnerstag, dem 9. November, spätabends oder nachts vor dem Rathaus, wo die große Demo endete. Wir kamen von der Staatssicherheit, von der Parteizentrale dieser Bezirksstadt. Und dann kamen zwei Volkspolizisten zu mir und sagten, ja, in Berlin soll ja die Mauer aufgehen oder... Da habe ich gesagt, ich war gerade kurz vorher, einen Tag vorher in Berlin gewesen. Ich sage, nun hören Sie mal auf, also da geht alles seinen sozialistischen Gang. Wir demonstrieren weiter und dann wird das irgendwann passieren. Dann bin ich nach Hause, habe den Fernseher angemacht und natürlich die Tränen kullerten, klar. So war das bei mir mit dem 9. November. Aber das besonders Erhebende war für all die Aktivisten, die damals dabei waren, schon wenn in ihrer eigenen Heimatstadt zum ersten Mal die Angst abgelegt wird und man gegen die eigenen Ängste angeht und draußen steht und sagt, jetzt aber wir und ihr da oben, ihr könnt uns mal. Nicht? Das ist noch erhebender gewesen als dieses Glücksgefühl beim Mauerfall. Zwar ist ein unglaublich schönes Bild, wenn eine Mauer bricht, ja, das ist eine Bildikone. Aber wir wollen uns einprägen, erst müssen Menschen beseelt sein von der Freiheit und sich selbst ermächtigen. Und dieser Prozess der Selbstermächtigung, der beginnt irgendwann und bei einigen ist er abgebrochen und bei anderen ist er weitergegangen. Tja, soweit erstmal dazu.
Wenn ich an diese Monate denke, dann erinnere ich mich vor allem an die unglaubliche Dynamik, an das Tempo, das relativ kurzfristig nach dem Mauerfall entstand. Es waren ja nicht mal 12 Monate bis zur deutschen Einheit und das war für die Menschen in der früheren DDR mit einer unglaublichen Anstrengung verbunden. Der Systemwechsel, der ja praktisch über Nacht kam. Warum ist es bis heute so schwierig, diese Anstrengung im Westen zu beschreiben, geschweige denn zu vermitteln?
Naja, für die Menschen, die hier in diesem westlichen Teil aufgewachsen sind, hat sich eben wenig verändert. Sie leben jetzt in einem größeren Deutschland, aber sie mussten ihre Lebensformen nicht verändern, sondern sie konnten in ihren Betrieben verbleiben. Sie haben ihre Lebensgewohnheiten fortsetzen können. Sie mussten die Demokratie nicht erst erlernen, sondern sie hatten schon in der Schule eine Klassensprecherin und eine Schülerzeitung, während man bei uns einen FDJ-Sekretär und eine Wandzeitung hatte. Sie hatten im Betrieb eine Gewerkschaft, die diesen Namen verdient. Das hatten die Ossis nicht. Und deshalb musste der Osten sich anpassen. Das ging nicht anders. Es war auch der Wille der ostdeutschen Mehrheiten. Es gab intellektuelle Minderheiten, auch einige Autoren, die gesagt haben, lass uns einen dritten Weg versuchen. Aber diese Leute waren unfähig, die ökonomische Basis für einen dritten Weg zu definieren. Und deshalb waren die Volksmassen also völlig im Recht dann begeistert von einer Bundesregierung, die im Grunde die Perspektive der Einheit eröffnete. Dass die Leute mit ihrem Druck dann...
In die Arbeit gewissermaßen auch abnahm.
Ja, aber die Leute haben nicht begriffen, sie wollten dann möglichst schnell Westgeld haben. Und das war mit offener Grenze auch unheimlich wichtig, dass man ihnen Signale gab, ihr gehört dazu. Nur ich saß damals als Abgeordneter in der ersten frei gewählten Volkskammer. Und wir wussten, wenn das Westgeld kommt und die Löhne in West ausgezahlt werden, wie soll man die Produkte dann absetzen auf einem Markt, wo vorher mit Ostgeld das Produkt bezahlt worden ist. Und wir wussten, das würde desaströs werden für die Wirtschaft. Aber wir haben natürlich noch nicht abschätzen können, wie desaströs und wie die Last der Arbeitslosigkeit dann auf viele Psychen gewirkt hat. Also im Grunde genommen wählen die Menschen den möglichst schnellen Weg in die Einheit. Das hat nicht Kohl bestimmt, sondern die ostdeutschen Mehrheiten. Und dann sind sie aber in ihren Psychen im Grunde nicht ausgestattet für diese Rasanz des Wandels. Ich sage sie, ich meine den Teil der Ostdeutschen, der es nicht gerafft hat. Und wir müssen wirkliches lernen, wenn wir über die Ostdeutschen sprechen, nicht immer nur die Minderheit derer, die Links- oder Rechtspopulisten wählen, zu betrachten oder bei Pegida mitlaufen in Dresden, sondern die Mehrheit der Ostdeutschen wählt die Parteien der demokratischen Mitte, ist angekommen und gestaltet das Land mit. Und es missfällt mir natürlich total, so sehr ich auch eine klebrige Ossi-Nostalgie wirklich furchtbar finde und es immer bekämpfe. Aber auf der anderen Seite gehört dazu, dass das größere Deutschland auch diese enormen Anpassungsleistungen der Mehrheits-Ostdeutschen anerkennt und sagt, hallo, gut gemacht. Und das fehlt mir manchmal.
Das ist eine gute Überleitung zu Ihrem jüngsten Buch, das Sie mitgebracht haben. Toleranz einfach schwer, heißt es, in Zusammenarbeit mit Helga Hirsch und erschienen bei Herder. Es ist auch ein sehr persönliches Buch, Herr Bundespräsident, denn Sie schildern da, dass Sie nach der Wende ganz anderen Toleranzanforderungen, so nenne ich das jetzt mal, begegnet sind, dass Sie das Gefühl hatten, Sie müssen Toleranz plötzlich ganz neu lernen.
Ja, auf einigen Gebieten jedenfalls. Mhm. Nicht? Und ich ironisiere mich zum Teil ein bisschen selber in dem Buch, wenn ich beschreibe, wie ich als Mecklenburger, also mit meiner Herkunft von Bratkartoffeln und Hering, dann plötzlich in Berlin-Kreuzberg auf die Dönerbuden stoße und mir alle diese verschiedenen fremdartigen Gerüche und Geschmäcker da antun soll. Und so als biederer Mecklenburger denkt man ja, wozu ist denn das nur gut? Ne? Aber die Leute, die denn dort leben, die lieben das eben. Und man fremdelt dann ein bisschen damit. Das, auch diese bunte Kultur, dieses multikulturelle Miteinander oder diese Akzeptanz, die Schwule und Lesben haben in einer so offenen, bunten Gesellschaft, das war ja alles formierter und ein bisschen altmodischer im Osten Deutschlands. Und da entsteht dann so ein Gefühl, was ist denn das jetzt? Ja? So, und diese Fremdheit ist eine Sache, die seit Menschengedenken Abwehr auslöst. Das ist im Grunde eine anthropologische Konstante. Und dann kann man aber mit sich selber reden und sagen, will ich mich jetzt einigeln in meiner Landschaft, geschmacklich, politisch, kulturell, oder will ich mich mal befassen, will ich mich öffnen, will ich Empathie entwickeln, will ich Fremdheit wandeln in Bekanntschaft, in Nähe. Und so wie ich das tue, gewinne ich auch etwas. Man muss nur eine gewisse Angstschwelle überwinden und nicht so tun, als würde einen alles Andersartige und würde einen die Vielfalt dann die eigene Identität rauben. Deshalb
hat dieser Moment der Überraschung, den Sie da beschreiben, also dieses Erstaunen, auch leicht Befremdete, hat das Ihre Toleranz gestärkt?
Ja, das hat mich, ich habe plötzlich gemerkt, nee, du musst etwas, was dir wichtig ist, gedanklich auch habituell umsetzen. Und wenn ich so auf Versammlungen bin mit oder über mein Buch rede, sage ich manchmal, naja, irgendwann geht denn der Mecklenburger auch mal zu einem Dönerstand und macht sich vertraut mit dem Döner. Ja, das ist jetzt schon so oft erzählt. Es ist ein ziemlich simples und peinliches Beispiel, aber man kann daran sehr gut sehen, willst du die Abgrenzung fortsetzen? Das geht ja. Oder willst du mal gucken, was ist das? So, das können wir nun übertragen auf die Begegnung mit Menschen, auf die Begegnung mit Themen und mit anderen Kulturen oder Religionen. Und immer wird sich zeigen, dass wenn wir die Offenheit aufbringen, den anderen wirklich wahrzunehmen, ohne Vorurteil, dann erweitert sich bei uns der Raum der Toleranz. Und dies ist aber nicht jedem Menschen gleich möglich, da muss man ein bisschen an sich arbeiten. Und dann gibt es auch eine Sache, ich treffe auf eine Vielfalt, die mir nicht gefällt. Also wenn beispielsweise bei den zugewanderten Menschen aus muslimischen Milieus die Frauen und Töchter behandelt werden, wie es nun wirklich nicht geht in einer offenen Gesellschaft, dann muss ich das nicht dulden, weil sie eben nun mal so anders sind, sondern dann habe ich Ansprüche an sie. Meine Toleranz heißt dann nicht, weil du aus einer anderen Kultur kommst, finde ich es gut, wenn du deine Frau unterdrückst und deine Tochter zu Hause anbindest, sondern ich diskutiere mit ihm, ich lehne das ab. Oder, anderes Beispiel. Einer erzählt mir, dass er jetzt die AfD wählen muss, weil es geht ja alles nicht mehr an mit unserer Regierung. Und er war früher ein anständiger Konservativer, aber unter Merkel ist das ja alles weg mit dem Konservatismus. Und jetzt muss er mal ganz wild die AfD wählen. Dann finde ich ihn, ich will jetzt mal keinen Kraftausdruck verwenden, aber ich brauche diese Gesinnung nicht. Ich halte das für irrig und überflüssig. Ich will den nicht respektieren in der Form von Anerkennen. Dann streite ich mit dem. Und dann ist Toleranz manchmal auch Streit. Du kannst auch wie in einem sportlichen Wettkampf mit einem politischen Gegner streiten. Du willst ihn aber nicht vernichten. Er ist nicht dein Feind. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir in alle Richtungen, nach links, nach rechts, dass wir diesen etwas größeren Raum von Toleranz beziehen. Und das heißt nicht, das müssen Sie sich einfach merken, es gibt unterschiedliche Formen von Toleranz. Und Toleranz heißt nicht mögen, auch nicht respektieren, auch nicht anerkennen, sondern es heißt manchmal, ich streite mit dir, aber ich nehme dich als Streitpartner ernst. Ich möchte, dass du unterliegst, dass meine Argumente die besseren sind. Und diese Form nenne ich kämpferische Toleranz. Und danach kommt erst die Intoleranz, wenn einer Hass verbreitet, menschenverachtend ist, unser Grundgesetz missachtet, dann müssen tolerante Menschen intolerant sein. Toleranz hat auch was Kämpferisches an sich, wenn sie verraten wird. Also es ist ganz, ganz kompliziert. Und ich will noch mal ein Beispiel sagen, wie man Toleranz auch als Anerkennung und Respekt verstehen kann. Als ich ein kleiner Junge war, wurden mir Geschichten erzählt über Katholiken. Ich komme aus einer evangelischen Gegend im Norden Deutschlands. Und eins war immer klar unter den Evangelien, der Katholik ist falsch. Da kannst du nun mal nichts machen, das ist so. Ja? Und da muss man sich eben vorsehen mit denen. So, ich habe von den Großeltern auch Geschichten gehört, wo ein Evangelischer und eine Katholische einander heiraten wollten. Und das ging in ihren Dörfern nicht. Das war unmöglich. Es hat Selbstmorde gegeben, weil die Menschen, die sich liebten, nicht zueinander kommen konnten. Und wenn ich mich heute betrachte oder mich als evangelischer Christ betrachte, mit welcher Freude ich meine katholischen Glaubensgeschwister besuche, wie gerne ich auf dem Katholikentag bin oder wie dankbar ich dafür bin für wertkonservative Haltungen, dann ist im Grunde aus einer Fremdheit eine noch immer existiert eine Distanz. Ich brauche keinen Papst und ich kann diesen ollen Weihrauch nicht riechen, aber ich finde unsere Katholiken so wichtig und ich mag sie. Und das hat sich eben, da ist Toleranz wirklich Respekt und Anerkennung. Und bei anderen Formen ist es Abgrenzung, du so, ich so. Also das geht nicht zusammen. Manche von diesen Leuten verachte ich sogar, weil ich ihre Haltung für so gefährlich halte. Aber sie ist noch nicht verfassungsfeindlich. Das heißt, in einer offenen Gesellschaft ist Raum auch für diejenigen, die meine politischen Überzeugungen nicht teilen.
Und deshalb dennoch, ist Toleranz und dennoch sagen Sie ja, der Erfolg der liberalen Gesellschaft ist gleichzeitig eine Ursache Ihrer Ablehnung.
Ja, es ist so, wir haben im Zuge der immer weiteren Entwicklung des liberalen Gedankens, dass allen Menschen dieselben Rechte zukommen, haben wir auch eine Ausdifferenzierung des Kampfes um Gleichberechtigung in der Form, dass bestimmte Untergruppen der Gesellschaft, Lesben, Schwule, mit Schwarz-Weiß, dann gibt es spezielle Themenschwerpunkte, so eine fokussierte Fortschrittsdynamik entwickeln, eine gruppenzentrierte Fortschrittsdynamik. Das wird debattiert unter dem Rubrum Identitätspolitik. Und ich kritisiere das ein bisschen, weil ich glaube, dass wir den alten aufklärerischen Ansatz, einen universalistischen Ansatz behalten müssen. Allen Menschen gehören dieselben Rechte. Und dass es da Subgruppen gibt, die länger um ihre Rechte kämpfen müssen, gut, das ist eingepreist. Aber ich möchte nicht dahin kommen, dass zum Beispiel die Anti-Apartheid-Bewegung damals, wo es um die Rechte der Schwarzen in Südafrika ging, nur noch von schwarzen Menschen geführt werden darf und nicht von Weißen. Damals haben aber die Weißen mitgeholfen. Oder ich bringe in dem Buch ein Beispiel, eine US-amerikanische weiße Malerin malt einen getöteten Schwarzen, der Opfer von Polizeiwillkür oder was auch ich, weiß ich nicht mehr genau, wurde. Und dann gibt es ein Memorandum von 80 oder 100 Künstlern, die schreiben dann, die weiße Malerin darf nicht das Leid eines Schwarzen darstellen. Das ist kulturelle Aneignung. Das finde ich natürlich Schwachsinn, weil wir sind Menschen und dürfen miteinander empfinden, egal welche Hautfarbe wir haben. Und da gibt es also eine gewisse Seitenfront oder auch in diesem Buch gegen bestimmte Ausprägungen der Identitätspolitik. Aber also das ist ein Kapitel für sich.
Das heißt, die Toleranz muss in einer Gesellschaft im Gleichgewicht sein.
Ich finde, dass wir nicht von allen Menschen erwarten können, dass sie in gleicher Weise tolerant sind. Aber das Prinzip der Toleranz muss anerkannt sein. Und wir müssen uns vor Augen führen, wir werden nie wieder ein Land ohne Vielfalt sein. Das geht gar nicht. Wir haben offene Grenzen und wir brauchen die Menschen, die bei uns wohnen. Wir würden scheitern, wenn wir die nicht hätten. Wenn wir im Rhein-Main-Gebiet, im Großraum Stuttgart, im Ruhrgebiet, alle zugewanderten Menschen bedeuten würden, wir brauchen euch nicht mehr, ihr geht jetzt mal nach Hause. Wenn wir daneben noch die ganzen polnischen Frauen und Männer und ukrainischen, die unsere Omas und Opas pflegen zu Hause, wenn wir die auch nach Hause schicken würden, wenn wir die noch nach Hause schicken, die unsere Erdbeeren pflücken, unsere Spargel stechen und die Weinlese machen, ja dann, liebe Deutsche, wer soll das Land dann noch im Gang halten? Also es geht gar nicht. Ja? Das ist wirklich schrecklich. Und gleichzeitig muss man einer bestimmten Form von Multikulturalismus sagen, die Menschen, die ihre eigenen heimatlichen Sitten und Gebräuche und Traditionen lieben, also die gerne Deutsche sind, denen muss man dieses Heimatgefühl auch nicht ausreden. Also man muss nicht so tun, als wäre ein Gespräch über Heimat oder über Deutschland, als wäre das schon reaktionär. Das ist Schwachsinn. Ne? Also da ist mancher linke Progressive ein bisschen zu wild und predigt einen Multikulturalismus, der im Grunde eine neue Identität schaffen will. Und das ist nicht nötig. Also da muss man Augenmaß haben und muss den Leuten ihre Heimat lassen. Und ich komme da drauf, weil wir nicht nur in Ostdeutschland, sondern in weiten Teilen Europas starke Bewegungen zu nationalpopulistischen Parteien haben. Darüber spreche ich ja in dem Buch eine ganze Zeit. Also natürlich ist Ostdeutschland, Polen und die postkommunistischen Länder noch immer in einem Transformationsprozess. Auch die psychischen Transformationen dauern länger. Aber daneben gibt es ein Phänomen, das in den besten Ländern der Welt, Skandinavien, Schweiz, Niederlande, starke rechtspopulistische Parteien existieren. Das hat keine sozialen Gründe. Was sind die Gründe? Und das ist die Gruppe von Menschen, die sich fürchtet vor einem forcierten Wandel. Es ist einfach zu viel Globalisierung, zu viel Europäisierung. Dann kommt noch die technologische Revolution dazu mit der künstlichen Intelligenz. Ein Bündel von Ängsten. Und dann kommt der
Veränderungsängste.
Veränderungsängste. Das ist Angst vor der Moderne, Angst vor dem Wandel.
Und ist das der schlimmste Feind für die Toleranz?
Ja, es ist einer der Feinde. Es gibt noch andere. Aber einer dieser Feinde ist das. Und dann entsteht da so ein Sog. Die Leute wollen irgendwie getröstet werden. Ach Gott, das ist ja furchtbar, der Wandel. Wer sind wir noch übermorgen? Und dann kommt der Populist und sagt, ja, habe ich doch schon immer gesagt, zurück in die alten, schönen, geordneten Verhältnisse einer homogenen Nation etwa. Und deshalb vorhin meine Bemerkung, ja, wie soll denn das mitgehen? Geht gar nicht. Aber das ist so ein Signal. Und jetzt musste ich noch in diesem Buch, entschuldigen Sie, Frau Biedenkopf, Sie haben vielleicht einen anderen Fahrplan, aber
mein Fahrplan ist flexibel, aber Sie haben mir ja erlaubt, Sie zu unterbrechen, wenn ich es für notwendig halte.
Und als ich dies mir angeschaut habe mit diesem, mit der Schweizerischen Volkspartei, mit den Schwedendemokraten und mit diesen rechtspopulistischen Parteien in den guten Demokratien, da habe ich gedacht, was ist der Grund? Und dann bin ich auf diese Furcht vor dem Wandel, Furcht vor der Moderne, vielleicht auch Furcht vor der Freiheit gekommen. Und dann habe ich Studien gefunden aus dem angelsächsischen Raum und zitiere speziell eine Forscherin, die heißt Karen Stanner. Die hat in 28 Ländern Europas geforscht, wie setzen sich die gesellschaftlichen Gruppen zusammen und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. In 28 Ländern Europas sagen die Studien, es gibt 33% der Bevölkerung, die sind ausgestattet mit einer autoritären Disposition. Ich übersetze das mal, sie sind grundkonservativ und fürchten sich vor dem Wandel und sehen die Probleme des Wandels. In den USA sind es 44%. Und dann sagt sie, dies ist aber kein Übel, was in den Menschen wohnt, sondern das ist erstmal ganz normal, dass es solche Leute gibt, die beharren, die Sicherheit wünschen und solche, die aufbrechen wollen und Freiheit suchen. Und aus dieser Verfasstheit kann etwas Gutes werden, wertkonservative Politik, und etwas Reaktionäres, wirklich Rückständiges, Rückschrittliches, sogar etwas aggressiv-terroristisches. Beides ist möglich aus dieser Verfasstheit, aber erstmal sind Menschen so. Und das war für mich total wichtig, das zu erlernen, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass alle die gleiche innere Beziehung zum Thema Freiheit, offene Gesellschaft und Liberalität haben. So, und weil wir so verschieden sind, deshalb ist Toleranz so wichtig.
Ihr Buch hat ja, indirekt haben Sie es angesprochen, zu Kontroversen geführt, eigentlich schon bevor es fertig gedruckt war. Und Ihre Kritiker warfen Ihnen damals vor, den gesellschaftlichen Diskurs nach rechts verschieben zu wollen. Nur weil Sie für eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts geworben haben. Hat diese Diskussion Sie in Ihrer Forderung nach Toleranz bestätigt?
Aber selbstverständlich, das war doch zu erwarten. Schublade auf, Typ rein. Also ich kann mein ganzes Leben lang keine Rechts- oder Linkspopulisten wählen. Das widerstrebt mir total. Ich habe null Sympathie für diesen ganzen Politikansatz. Und gleichzeitig gibt es sogar in meinem Bekanntenkreis Leute, wo ich sehe, dass sie einen Frust haben gegenüber der Regierung oder dass eine bestimmte Bewegung hin zu einer Offenheit, die sie überfordert, diese Menschen veranlasst, als Wähler in diese Richtung zu gehen. Und da kann ich nicht so tun, als wäre so ein Wähler, der mal seinen Protest loslassen will, als wäre das schon ein Verfassungsfeind. Es gibt in dieser Partei Verfassungsfeinde. Und es gibt eine starke Nähe zu völkischem Gedankengut bei einigen Protagonisten. Und deshalb ist es sehr, sehr ungewiss, wohin sich die Partei nun entwickelt. Aber ich bin kein Parteigänger dieser Leute. Genauso wenig wie ich ein Parteigänger des Kommunismus bin. Und ich muss trotzdem linken Intellektuellen oder auch linken politischen Aktivisten einen Raum ihrer Betätigung gönnen. Ja, ich würde immer sagen, hört auf mit eurem kommunistischen Zeug. Immer wo ihr geherrscht habt, ging es bergab für die Menschen. Ja, ich werde niemals eurem Wahn folgen. Und so geht es mir genauso mit diesen rechten Ideologien. Ja, das ist wirklich für mich als liberaler Mensch nicht hinnehmbar. Und ich muss ihnen das Recht geben, in einer offenen Gesellschaft ihre Themen zu setzen, ob mir diese Themen gefallen oder nicht. Und das ist mir total wichtig, das hinzunehmen. Und dann muss ich auch mal ertragen, dass einer sagt, ja, ich bin zu rechts. Nee, ich bin nicht rechts. Ich bin ein linker, liberaler, konservativer und das werde ich auch wahrscheinlich bleiben. Und bin ein parteiloser Wechselwähler, auch das werde ich bleiben. Ja, und dieses Bemühen aber, das Ganze zu sehen, das ist mir so wichtig. Schauen Sie mal in die Vereinigten Staaten. Die politischen Lager dort sind inzwischen nicht mehr Gegner, politische Gegner, sondern Feinde. Da führen keine Brücken mehr zum anderen Gegner. Ich möchte als Deutsche nicht da landen, dass sich die Linksliberalen einigeln in ihrer Wagenburg und alles, was ein bisschen abweicht von ihrer Meinung, dann schon für eine Gefahr für die Demokratie halten. Und erst recht möchte ich nicht, dass eine rechte Mehrheit sagt, alles, was links denkt, gehört im Grunde in den Knast oder muss verboten werden.
Das wäre nicht. Ja, das Ende der Toleranz.
Das wäre das Ende der Toleranz. Nicht? Und deshalb werbe ich so stark dafür und dann stellst du auch irgendwo fest, ah, das geht. Also ich habe zwar ursprünglich eine Abneigung gegenüber dem, was anders ist, was fremd ist oder meiner politischen Auffassung nicht entspricht, aber im Gespräch, so, im Zuhören auch, manchmal ist auf der anderen Seite, die ich nicht mag, auch ein Argument, was richtig ist oder nicht völlig falsch ist. Mhm. Und dann haben es aber vielleicht die Falschen gesagt. Was mache ich jetzt? Streite ich jetzt die Evidenz dieses Arguments oder dieses Sachverhalts ab? Sollte ich nicht tun. Ich sollte lieber diesen kritisierten Sachverhalt, der die du nach rechts außen oder links außen bringt, nehmen und dann mit meiner Auffassung vom Wert der Demokratie, des Rechtsstaats und der offenen Gesellschaft konfrontieren. Und deshalb brauchen wir mehr Überzeugungswillen und Überzeugungskraft im zentralen Bürgermilieu der demokratischen Mitte. Und da fehlt mir was. Da guckt man oft mit angstgeweiteten Augen an die Ränder und schreibt die praktisch hoch. Wir schenken denen unsere Angst. Ja, was soll denn das? Ja, das kann ja wohl überhaupt nicht gut gehen.
Toleranz, das wird in Ihrem Buch sehr deutlich, kommt nicht von selbst, das ist harte Arbeit.
Ja.
Und es ist auch ein Prozess. Und Sie machen den Unterschied zwischen dem Toleranzbegriff, wie er früher geprägt wurde, nämlich ich ertrage etwas des anderen oder ich dulde es, und dem Akzeptieren.
Ja, ich habe sogar ein Zitat gefunden, das hat Goethe mal gesagt. Also Toleranz, das ist eigentlich gar nicht das Gute, das ist paternalistisch, so von oben nach unten. Das galt für seine Zeit, als die Fürsten bestimmte Formen des Lebens oder mal bestimmte Juden dann akzeptierten, so, genehmigen wir euch jetzt mal, das ist herablassen. Und deshalb meinte er, Toleranz muss in Anerkennung und Respekt umgewandelt werden. Das sei die eigentliche Form des Miteinanders. Ich habe Ihnen aber vorhin beschrieben, dass in der offenen Gesellschaft vieles existiert, was ich nicht respektieren möchte. Ich mag keine völkische Argumentation. Ich mag auch keine nationalistische Argumentation. Ich mag eine demokratische Nation, aber ich mag keinen Nationalismus. Und deshalb gibt es im politischen Bereich, auch im religiösen und kulturellen, Dinge, die ich ablehne, weil ich sie für falsch halte oder auch für überflüssig halte. Und dann kann ich das nicht respektieren.
Das heißt,
und deshalb
die Toleranz
ist Toleranz eben manchmal eine Zumutung. Es ist richtig Arbeit, Anstrengung und Zumutung. Aber indem du das machst, indem du dir etwas zumutest, bist du wie ein Sportler, der trainiert, oder eine Künstlerin, die trainiert, ein bestimmtes Werk zu spielen oder eine bestimmte Leistung zu erbringen. Du kannst es noch nicht, aber du weißt, es könnte sein, dass ich es schaffe, wenn ich mich anstrenge. Und sie investieren Kraft und Zeit, um dieses Ziel zu erlangen. Und im politischen Leben gibt es solche Entwicklungen auch, dass wir uns im Grunde darauf verlassen, dass wir morgen Dinge können werden, die wir heute noch sehr schwer oder unmöglich finden. Und deshalb braucht diese lebendige, offene Gesellschaft die Bereitschaft der Menschen, sich selber herauszufordern. Und dann, wenn wir das machen, dann haben wir ein gutes Gefühl in uns. Wir spüren, wir sind Menschen mit guten Gaben, mit Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen oder auch einem anderen gerecht zu werden, einem ganz anderen einfach nur gerecht zu werden. Ich muss ihn nicht lieben, ich muss seine Meinung oder Religion nicht übernehmen, Aber ich kann ihm gerecht werden. Und schon fühlt er sich besser. Und wenn er sich besser fühlt, werden wir gemeinsam, diese ganz verschiedenen, die wir jetzt sind in unserem Land, das ist dann leichter, dass wir die Wege finden, die wir zukünftig gemeinsam gehen wollen. Und deshalb hängt im Grunde der Respekt vor dem anderen zusammen und auch diese Bereitschaft, sich für ihn zu öffnen, notfalls im Streit, hängt zusammen mit der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Ohne Toleranz geht die Gesellschaft unter und flüchtet sich wieder in Autoritäres, was viele ängstliche Menschen eben lieben. Sie wollen sich anpassen, sich führen lassen. Und da wollen wir nicht hinkommen.
Da wollen wir nicht hinkommen. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Bundespräsident. Toleranz einfach schwer erschien im Herder Verlag. Ein sehr persönliches Buch und eine Aufforderung an uns alle, Toleranz zu üben. Vielen Dank.
Okay, danke.
Danke. Nochmal.